Marienroth-Podcast, powered by Landau Media.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies ist die 100. Folge unseres Medienrot-Podcasts. Deshalb geht an dieser Stelle unser Dank an Sie für Ihr Zuhören, für Ihr gelegentliches Feedback, das Weiterempfehlen und auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die bisher zu Gast waren in diesem Podcast. Ganz großes Danke im Namen von Landau Media, der Herausgeberin unter anderem dieses Podcasts. Und weil man sich zum Jubiläum auch gern mal einen eigenen Wunsch erfüllt, freut es mich umso mehr, dass ich mit Maria Lorenz, quasi die Queen des Podcastings jüngerer Zeitrechnung, als Gesprächspartnerin der 100. Folge begrüßen durfte. Maria Lorenz ist unter anderem die Macherin hinter solchen großen Podcast-Produktionen wie Dunkle Heimat und Faking Hitler. Sie ist aber auch die Producerin hinter so großartigen Formaten wie Gästeliste Geisterbahn oder WIMAF, Wiedersehen macht Freude und den wohl meisten Podcasts von Zeit Online. Im nun folgenden Interview dreht sich deshalb alles um das Universum Podcast und wie Maria Lorenz ihren Weg in diesem noch recht jungen Business bisher gegangen ist. Unter anderem soll es auch um ihre Firma Pool Artists gehen. Bitte freuen Sie sich auf ein Gespräch zwischen zwei bekennenden Audio- bzw. Podcast-Fans. Ton ab! Mit Dunkler Heimat und Faking Hitler entstanden gleich zwei sehr aufwendige Podcast-Serien, Maria. Und ich bin großer Fan übrigens davon, die ich direkt von Pool Artist auf dem Schirm habe. Doku-Serien sind ja, aus meiner Erfahrung bisher noch selten im deutschsprachigen Podcast-Universum. Was meinst du, woran liegt's? Ist es vermutlich der Aufwand?
Ja, Aufwand natürlich, weil Aufwand ja gleichbedeutend ist mit Geld. Also Podcast an sich gibt's ja schon lange. Du und ich wissen das. Aber die Podcast-Branche als Industrie, mit der man sozusagen offiziell Geld verdienen kann, in der Firmen sich halten können, ist ja relativ neu noch. Also vor allen Dingen, auch wenn andere sagen, ist doch auch schon eine Weile, aber ist es nicht. Das ist relativ frisch. Das weiß ich an eigenem Leib, seit wann man damit Geld verdienen kann. Und das ist noch nicht so lang. So, und das hängt natürlich extrem eng mit HörerInnenzahlen zusammen. Und das wächst alles noch und das gedeiht alles noch. Und je mehr das alles gleichzeitig wächst und gedeiht, desto mehr ist potenziell auch Geld drin mit Werbung, mit Reichweiten, mit Imagekampagnen und so weiter. Und je mehr das passiert, desto mehr trauen sich Leute auch in Produktion natürlich Geld reinzustecken. Deswegen ist diese natürliche Bewegung halt gewesen von zwei Leute sitzen an einem Tisch mit einem iPhone in der Mitte oder so, bis hin zu Faking Hitler, anderthalb Jahre Leute reisen in der Weltgeschichte rum und müssen Lizenzen zahlen und so. Ne? Das ist quasi diese ganz natürliche Entwicklung, die auch weitergeht. Also Faking Hitler war da ja auch noch nicht das Ende.
Ja, das klingt ja allein schon gut. Das ist ja, ist das schon ein Spoiler?
Nee.
Schade. Nein, aber wusstet ihr denn gerade, weil du gerade nochmal Faking Hitler ansprichst, wusstet ihr denn schon zu Beginn eurer Recherche, wie viele Folgen werden es werden? Klar, da entstehen irgendwie auch Drehbücher etc. pp. Oder ergibt sich das dann eigentlich erst im Rahmen der Recherche, wie viel Material man am Ende dann wirklich zusammen hat?
Also in den meisten Fällen legen wir die Folgen tatsächlich fest, aber nach längeren Gesprächen, dass man sich schon mal ein Bild machen kann, dass man mal überlegt, was könnten denn die Inhalte der Folgen sein. Da gab es dann auch vielleicht schon ein bisschen Recherche. Aber tatsächlich jetzt mal auf so einer ganz stumpfen Ebene ist das wichtig, weil bevor wir anfangen zu produzieren, schreibt irgendwer ein Angebot und sagt, was es kosten wird. Und dazu muss man in der Regel schon eine Folgenzahl kennen. Aber was wir uns auch immer in den Gesprächen offen halten, ist, dass man vielleicht nochmal eine Folge zusätzlich macht oder weglässt. Also am Ende, das hört man mich ja öfter sagen, ist der Inhalt der Chef oder die Chefin. Und danach richten wir uns dann auch. Aber wir versuchen es schon tatsächlich vorher festzulegen. Da geht es ja dann auch wirklich um Logistik und so.
Mhm. Apropos Recherche für unsere HörerInnen dürfte es womöglich interessant sein, wie groß denn der Aufwand für eine solche Produktion ist. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann seid ihr für Dunkle Heimat zum Beispiel direkt in Bayern vor Ort gewesen. Für Faking Hitler sagst du gerade selber, 1,5 Jahre hat das Ganze gedauert. Sind dann die eigentlichen Sprechaufnahmen vermutlich wirklich nur noch ein Bruchteil dessen, was eigentlich gemacht werden muss?
Es ist ein sehr extrem wichtiger Bruchteil, aber es ist also vom Zeitaufwand her, ist es nicht der größte Teil? Nee, bei weitem nicht. Absolut. Also im Fall von Faking Hitler war es das zum Beispiel das Durchhören der Bänder. Also ich glaube, wir hatten 360 Kassetten oder so, ne? So 90 Minuten. Also das ist, da muss man sich erstmal durchkämpfen, das alleine, ne? Und dann natürlich die Recherche und halt Reisen und Interviews. Was vielen natürlich klar ist, aber kann man ja auch nochmal sagen, ist, wenn wir ein 2-Stunden-Interview machen, nehmen wir davon vielleicht 10 Minuten am Ende, die dann eben passen, die wir brauchen. Und bei Dunkle Heimat, ja, waren wir 2x mehrere Tage in Bayern, haben für unsere Recherche Museen besucht, mit Menschen gesprochen, haben uns Orte angeguckt, haben eine Nachtwanderung gemacht. Das war für mich sehr aufregend, weil ich Angst habe im Dunkeln. Ich musste sehr viele von meinen erschrockenen Schreien rausschneiden übrigens. Aber ja, wir versuchen uns dann natürlich extrem reinzuwerfen in das Thema, um dann die absolut besten Dinge davon in die Folge reinfließen zu lassen. Aber es ist sehr aufwendig.
Unsere Hörerschaft kommt überwiegend aus den Bereichen so PR und Kommunikation. Kann man das serielle Konzept, Faking Hitler, aber auch Dunkle Heimat würde ich als eine Art True Crime Bereich sehen. Kann man das auch auf Themen ummünzen, wo du das Gefühl hast, da könnten auch Unternehmen, Verbände oder gemeinnützige Organisationen oder auch Stiftungen von profitieren und vielleicht auch eigene Formate für raushauen?
Absolut. Also ich meine, man kann ja alles als Story erzählen, ne? Also es kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, was jetzt, was für Stiftungen und was für Inhalte da so präsent sind. Und auch natürlich, was für Ziele die haben. Also man kann ja mal trennen zwischen so Vereinen, Stiftungen oder so, die so tatsächlich mit Inhalten zu tun haben, wo man überlegen kann, ob vielleicht Podcast ein anderer Weg oder ein neuer Weg wäre für sie, ihre Inhalte außerhalb von vielleicht Büchern, Zeitschriften, Magazinen oder so, Webseiten zu transportieren. Und natürlich ist eine Geschichte immer besser für HörerInnen als einfach runter erzählte Infos. Ich meine, wir haben sicher viel mehr über Geschichte und alle möglichen Dinge in Filmen im Kino gelernt als tatsächlich im Geschichtsunterricht. Das ist ja der erste Beweis dafür. Also das kann man auf jeden Fall machen. Was jetzt so zum Beispiel Brands und große Firmen angeht, hat jemand mal was sehr Schlaues auf einer Konferenz gesagt, was ich mir seitdem immer gemerkt habe, als es um ein Gespräch mit einer Firma geht, was wir auch schon öfter hatten, wo es so, was machen wir für einen Podcast als Firma XY, unsere Firmengeschichte, bla bla bla, aber das ist ja natürlich alles total langweilig. Und der Satz, den diese Person dann gesagt hat, den sie immer ihren Kunden sagt und ich seitdem auch, ist, dass wir versuchen sollten, etwas zu kreieren, dass die potenziellen Kundinnen und potenziellen HörerInnen eine gute Zeit haben in der Nähe ihres Logos. Das heißt, dass man guckt, was sind die Zielsetzungen, was ist das Image der Firma, was kann man damit machen und dann überlegt, ob man in diesen Ecken irgendwie Geschichten hat oder Geschichten erzählen kann, die vielleicht jetzt nicht die Firma sind, aber die das, was die Firma repräsentiert, auch repräsentieren und die Leute aber dann eine gute Zeit haben und sich übrigens nicht die Firmengeschichte anhören müssen, bitte. Vielen Dank.
Hast du schon mal das Gefühl gehabt, oder hattest du vielleicht auch den Fall schon, dass du sagen musstest, nee, tut mir leid, aber da finden wir jetzt definitiv gar keine Lösung für?
Absolut. Also ich bin zum großen Schrecken, keine Ahnung, in Neukunden, in den Gesprächen relativ offen, wenn ich nicht glaube, dass das für einen Podcast sich eignet. Oder für das Format oder es kann ja 1000 Gründe haben, warum man irgendwas nicht im Podcast machen sollte. Zum Beispiel, ich hatte zuletzt ein Kundengespräch, da die Zielgruppe von denen hört keine Podcasts. Also ganz demografisch, das ist einfach, oder noch nicht. So, und das wäre einfach, ich möchte auch nicht, dass die Menschen ihr Geld verschwenden und enttäuscht sind am Ende. Und wir hatten auch schon Kundinnen, die Ideen hatten von Dingen, die im Podcast passieren sollten, die ich tatsächlich einfach wahnsinnig langweilig fand oder auch nicht besonders gut. Und wir versuchen dann immer zu beraten, wir bieten ja auch Konzeptschreiben an. Und wenn es dann eben da eine gewisse, wie man so schön sagt, Beratungsresistenz gibt, dann bin ich auch mal jemand, der sagt, wenn ich da halt nicht dran glaube, dann mache ich das auch nicht. Da bin ich dann Ja, da bin ich dann zu sehr Podcast-Fan, ehrlich gesagt.
Ja, ich glaube, das ist auch nach wie vor noch notwendig, weil das fällt mir persönlich oft so auf. Es ist ein Buzzword auf gefühlt jeder Kommunikationsmedienkonferenz mittlerweile. Und dann gab es mal diese Phase rund um den Erfolg von Serial in den USA. Und dann wurde das danach ganz groß. Und ich bekam auch immer wieder Anfragen und habe aber auch oft so das Gefühl gehabt, nee, Leute, also entweder ist noch euer Publikum gar nicht da, oder euer Thema ist vielleicht auch noch so um die Ecke gedacht, dass in den Zeiten, wo noch nicht viele hören, gar keiner hören würde, selbst wenn da ein paar Leute schon sind.
Total, total. Oder es wurde schon zu oft gemacht. Also es gibt ja tausend Gründe. So, aber oft ist es ja auch so, muss man ja auch sagen, ne? Also Podcast produzieren ist ja eigentlich relativ beliebt als Kommunikationsmedium, weil es ist natürlich viel günstiger als was mit Video oder jetzt mal schnell einen Film drehen oder so, ne? Das ist schon, also ich sag mal so, für so Riesenfirmen, die sowieso auch Marketinggeld haben, ist es gar nicht so eine große Überwindung, aber es muss dann natürlich auch trotzdem gut sein. Also da bestehe ich einfach drauf, sonst halte ich nicht aus.
Ja. Ich habe das Beste, was ich erlebt habe, ein Radiomacher hat ein Interview gegeben, das er offenbar nur über ein beiliegendes iPhone aufgezeichnet hat und hat dabei immer auf den Tisch geklopft. Und da dachte ich so, ja, und du erzählst mir gerade, dein Radio 3.0 weiß jetzt, wie es funktioniert. Hast du schon mal überlegt, wie das andere Ende, also die Hörerin oder der Hörer, ja, das wahrnehmen?
Du.
Das war so meine Lieblingsnummer. Aber mal zu dir und hinter all dem, was ihr mit Faking Hitler, mit Dunkle Heimat, aber auch mit vielen anderen Sachen, vor allen Dingen viel habe ich auf dem Schirm mit der Zeit zum Beispiel zusammenarbeitet, dahinter steckt deine oder eure Firma Pool Artists. Kannst du da vielleicht mal so ein bisschen skizzieren, wie es dazu kam, wie das entstanden ist und wo steht ihr vielleicht auch heute inzwischen schon?
Klar, gerne. Also angefangen habe ich vor, ich sag jetzt mal 6 Jahren und es könnten 7 sein. Ich habe tatsächlich in Corona ein bisschen Zeit- und Raumgefühl verloren. Ich habe mich nach meinem Studium selbstständig gemacht mit Podcast-Produktion. Hatte tatsächlich mit meiner jetzigen Geschäftspartnerin einen Podcast, den wir einfach privat gemacht haben und habe dann so Gefallen daran gefunden, auch am Schneiden und so. Habe das dann immer weiter betrieben, ein bisschen Geld gespart und mir Equipment gekauft, weil sich alle über mein schepperndes Headset beschwert haben. Und hatte dann irgendwann Freunde, die gefragt haben, hey, wir wollen das auch machen, kannst du uns nicht aufnehmen und schneiden? Und dann waren es irgendwie Freunde von Freunden und Freunde von Freunden und ab einem bestimmten Punkt kann man ja dann auch mal Geld nehmen, weil man die überhaupt nicht mehr kennt. So, und das hat dann so angefangen und dann habe ich mir das mal hochgerechnet und dachte, okay, jetzt habe ich hier 4 Stunden die Woche gearbeitet, habe das und das dafür verdient, das könnte ich ja eigentlich. Dann bin ich all in gegangen, habe gekündigt meinen Job, den ich hatte und habe gesagt, okay, ich mache das jetzt Vollzeit und ich muss ja aber erstmal Leuten erzählen, dass ich das mache. Dann habe ich 2 Jahre damit verbracht, einen zu erklären, was Podcasts sind, habe mich ein bisschen damit über Wasser gehalten, habe aber einfach die ganze Zeit so fest dran geglaubt, natürlich mit einem Auge in die USA, weil ich dachte, ja, das ist eine Sache. Wir haben jetzt alle größeres Datenvolumen auf dem Handy, das überall das Internet, das ist eine Sache und die kommt hier auch an, auch wenn das jetzt gerade noch keiner checkt. Meine Freunde und Familie waren auch ein bisschen verstört, was ich da jetzt mache, obwohl sie mich natürlich sehr unterstützt haben, aber naja. Irgendwann hatte ich das große Glück, Jochen Wegner von Zeit Online vorgestellt zu werden und wir haben uns dann zusammengesetzt und das weiß man ja, was daraus geworden ist und dann wurde das immer mehr und mehr und dann kamen auch neue Kunden dazu, weil ich musste plötzlich auch Podcasts nicht mehr so viel erklären, was das überhaupt ist und dann wurde es irgendwann so viel, dass ich meine damalige noch Freundin, jetzt Geschäftspartnerin Frieda dazu geholt habe, Frieda Morische, die sofort mit eingestiegen ist und wir haben sozusagen ordentlich eine Firma gegründet. Pula, das hieß es auch vorher schon, das war nur ich alleine. Und jetzt sind wir 10 Leute.
Wow.
Ja, also oder ich glaube mit Frieda und mir sind wir 12. Wir stellen gerade ein. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, aber ich glaube wir sind irgendwie zwischen 10 und 12.
Willst du vielleicht gleich nochmal, wenn du sagst, ihr stellt gerade ein, willst du vielleicht gleich nochmal eine Showbanane laufen für das, was an Jobs bei euch zu haben ist?
Also wir sind gerade quasi fertig mit, wir machen gerade schon Bewerbungsgespräche, tut mir leid. Aber es wird, okay. Also ich kann den Leuten nur empfehlen, regelmäßig auf unserer Webseite vorbeizugucken, weil wir stellen gerade alle paar Monate ein. Also das.
Naja, hervorragend, das klingt doch großartig. Ja, ja. Sehr schön, sehr schön. Dann wäre so ein bisschen die Frage, die beiden großen genannten Produktionen, das ist ja, glaube ich, immer so, das sind die Aushängeschilder. Also ich kenne es von der Fernsehwelt zum Beispiel, klar, da machst du irgendwie die großen 90 Minuten oder die ganz großen Sachen. Aber das Brot- und Buttergeschäft sind, glaube ich, gefühlt immer noch die etwas kleineren, aber klassischen Produktionen. Ist dem bei euch auch so? Und ist es das auch, was erstmal so ein Team bezahlbar hält?
Na, es ist eine Mischung. Also es ist auf jeden Fall eine Mischung, ne? Also ich sehe das immer so, diese Produktion, diese etwas größeren Faking Hitler, aber auch Susi, was wir für Spotify gemacht haben und auch die Sachen, die wir für Fayo gemacht haben oder diese sozusagen eine Staffel und dann reden wir mal weiter Produktion, die sind halt wahnsinnig wichtig. Das ist im Prinzip, weißt du, wenn du dich abends schick machst und ausgehst, so. Das ist das. Das ist super wichtig, das muss, das sieht gut aus, das ist toll, da sind alle kurz begeistert und bewundert und dann passieren halt so Dinge, dann gehst du halt nach Hause und da muss ja auch alles toll sein. Das ist genauso wichtig. Und da sind dann halt eher so die Sachen, die dann täglich passieren. Und das sind natürlich unsere Zeit-Online-Podcasts und auch ein paar andere noch, die eben eher so ein bisschen durchlaufen und Gästeste Geisterbahn und so weiter und so fort. Die sind halt ganz, ganz genauso wichtig, weil wie du schon sagst, es ist sozusagen die Basis, aber die Basis passiert halt auch nicht, ohne sich ab und zu mal schön zu machen und auszugehen. Diese Mischung aus den beiden Dingen ist halt wahnsinnig wichtig, weil es würde weder nur mit dem einen noch nur mit dem anderen funktionieren, überhaupt nicht. Wie du schon richtig sagst, man kann mit so Einzelprojekten nicht so gut planen, die sind aber natürlich trotzdem total wichtig, weil man da auch sehr viel lernt, weil die wahnsinnig komplex sind, also und man sich da auch, wir haben auch ein zum Beispiel was ganz anderes, das Grundsatzprogramm für die Grünen als Podcast vertont, auch ein bisschen aufwendiger und so, da haben wir auch wahnsinnig viel gelernt, das darf man überhaupt nicht vergessen. Ja, und Aushängeschilder, klar, das ist natürlich aber auch immer die Perspektive, für viele ist es Verbrechen oder alles gesagt, für andere ist es Faking Hitler, für wieder andere ist es Susi, weil das Fiction ist so und ich bin auch total froh, dass wir das alles so machen können. Dass wir uns dieses ganze Wissen über die Jahre angelernt haben und auch eingestellt haben. deswegen, ja, also es ist die Mischung aus allem, die es macht, dass wir weiter, also und da bin ich natürlich gerade sehr dankbar, muss man ja auch sein, Menschen einstellen kann und ein tolles Büro und ja.
Blöde Frage vielleicht, Corona, hat das in irgendeiner Form eure Arbeit beeinflusst oder ist es ein Job, bei dem sozusagen sowieso also so habe ich es auch in unserer Firma zum Beispiel gemerkt, wir haben relativ dezentral schon vorher gearbeitet, weil wir viel Medienproduktion machen, auch so daily basiert und auf der anderen Seite hatte man auch das Gefühl draußen, die Gesellschaft hat echt Schwierigkeiten, sich auf neue Arbeitswelten einzustellen und unser eins war so, ja okay, dann machen wir jetzt einfach annähernd weiter wie vorher, nur die Treffen in den Büros wären noch weniger, weil Corona.
Ja, also es hat uns insofern extrem tatsächlich beeinflusst, dass wir von fast ausschließlich Studioproduktion auf fast ausschließlich Remote-Produktion gegangen sind. Und das ist ja, wie du sicher weißt, weil wir das gerade auch machen, schon eine technische Herausforderung. Bei uns zweien jetzt vielleicht nicht, da hast du sozusagen das Glück, dass ich weiß, wie ich mich aufnehme und worauf ich dabei achten muss und dass mein Handy im Flugmodus ist und dass das nicht lautlos und Flugmodus nicht das gleiche ist und so weiter und so fort. Aber dann hat man natürlich auch Podcasts, wöchentliche Podcasts, in denen du jedes Mal einen anderen Gast oder eine Gästin hast, die auf der ganzen Welt verteilt sitzen, teilweise sich mit Technik nicht auskennen, auch nicht auskennen wollen, da so Berührungsängste haben. Das heißt, unser Kommunikationsaufwand, unser Versand- und Logistikaufwand ist so krass gestiegen und wir mussten uns natürlich auch alles lernen. Also wir waren jetzt keine Remote-Experten, weil wir es nicht sein mussten. Wir hatten zwar schon einige Podcasts, die so liefen, aber das waren Leute, die sich auch gut auskannten. Und dann mussten wir schnell Tutorials machen und lernen, wie man Leuten erklärt, wie man mit Technik umgeht, wie man sich gut, also so, das sind alles Sachen. Und natürlich ist auch die Postproduktion ein bisschen aufwendiger, weil du hast dann halt drei Spuren aus drei verschiedenen Räumen, ne? Und wie wir ja wissen, sind Büros vornehmlich gerne einfach aus Glas und unser Feind ist Hall. Du willst aber trotzdem nicht, dass die HörerInnen irgendwie einfach aufhören zu hören, weil sie es nicht aushalten, weil das so merkwürdig klingt, dass die Leute so unterschiedlich klingen. Also es war schon Aufwand, aber man muss auch dazu sagen, unserer Firma hat es nicht geschadet. Also wir konnten uns schnell umstellen, was tatsächlich auch etwas schwieriger war, gerade bei diesen durchlaufenden Produktionen. Aber wir haben es gut hingekriegt und wir haben auch in der Zeit Leute eingestellt, was auch komisch ist, wenn du die im Prinzip nur über Google Meet, Zoom und Friends irgendwie kennenlernst und einlernen kannst. Aber das hat auch funktioniert und ich bin auch total dankbar. Und sicher wie bei euch auch, gibt es jetzt auch für die Zukunft viel mehr Möglichkeiten plötzlich, wo man merkt, ach, das geht ja so.
Ja, und was ich wirklich sagen würde, die Lernkurve gerade auf der Seite, mit denen man spricht, also die man interviewt zum Beispiel, ist auch drastisch gestiegen. Also wenn ich mir überlege, vor anderthalb Jahren so, Zoom, okay, ja, kann ich vielleicht noch, Microsoft Teams, nee, haben wir hier gerade noch nicht, richtet sich erst ein, Google Meet kenne ich gar nicht und dann noch drei, vier andere Konferenzsysteme genannt, die auch problematisch waren und heute hast du das Gefühl, ja, Es scheitert eher mal daran, dass jemand keine Festnetznummer mehr hat. Ich habe irgendwann festgestellt, dass wenn man mit die Leute doch nicht vor Ort aufnehmen konnte, also durch irgendwie, sie legen ihr Handy hin oder so, war bei mir immer der Punkt, dass ich gesagt habe, alles klar, geben Sie mir eine Festnetznummer, dann klingt es zwar wie Telefon, aber das kennen die Leute vom Radio. Na, und dann habe ich es halt darüber aufgenommen und da war dann immer die beste Variante Landline. Also tatsächlich wirklich von Festnetztelefon zu Festnetztelefon telefonieren, weil die stabilste Leitung am Ende des Tages da war.
Man wird auch sehr erfinderisch. Also man lernt auch Zoll kennen. Also es ist, wir verschicken ja dann immer so viel so kleine Equipment-Koffer so mit USB-Mikros drin, wo die Leute wirklich nur an einer Stelle einstecken müssen. Das dann schon im Koffer zusammengesteckt und so. Also wir haben uns da über die anderthalb Jahre echt ganz gut organisiert, aber dann hängt es halt plötzlich irgendwie in der Schweiz im Zoll und dann hast du halt auch keine Chance.
Aus meinem alten Leben weiß ich, dass der Schweizer Zoll gar kein Spaß ist.
Überhaupt nicht. Muss man mit 2-3 Wochen rechnen, wenn du da irgendwas verschicken willst.
Ohne dir zu nahe treten zu wollen, ich glaube, wir sind beide annähernd Generation MacGyver und ich glaube, das hat geholfen.
Das stimmt. Wir haben 4 gebastelt. Man musste ja basteln.
Genau. Dann kommen wir mal zum Schluss. Also ich hätte gern noch so eine Glaskugelfrage. Also mein Eindruck ist ja, On-Demand-Audio wird ja eigentlich immer mehr. Es wird ein eigener Kosmos. Also wir haben irgendwie Hörbücher, Hörspiele, Podcasts, Podcast-Serien. Die Aufmachung und die Machart wird immer aufwendiger. Und auf der anderen Seite, ich glaube, du hattest das vorhin im Gespräch auch schon mal so ein bisschen gesagt, auch die Technologien verändern sich. Also wir haben mit Alexa, Google Home, Siri so die eine Variante. Wir haben auf der anderen Seite das Thema, dass die Bandbreite immer besser wird, auch bei den mobilen Endgeräten. Ist es aus deiner Sicht so, oder aus der Sicht auch von deinem Team, wie wird's weitergehen? Also wird auch vielleicht noch was richtig unterschätzt? Oder hast du das Gefühl, ja, dieser eigene Kosmos, der auch wirklich unabhängig von bewegt Bild und Text funktioniert, wird tatsächlich ein eigenständiger?
Also ja, das schon mal ja.
Schön. War ja auch eine lange Frage, entschuldige bitte.
Ich roll das jetzt von hinten auf. Also schon mal,
sehr gerne.
Mit ja. Ja, da wird noch ganz viel unterschätzt. Also das Potenzial an sich wird noch unterschätzt und immer dieses, was man ja bei eigentlich fast allem sich immer mal fragen muss, nehme ich das, was ich quasi als gegeben empfinde, ist das nur meine Blase oder ist das wirklich Deutschland oder so? Ja, jetzt mal in unserem Fall. Und ich stelle halt immer wieder fest, wenn Menschen sagen, wir fragen immer mal, also es gibt immer mal Situationen, wo wir eben Menschen, die keine Podcasts hören, fragen, warum sie keine hören, auch wenn sie mittlerweile wissen, was es ist und die sagen dann, für mich gibt's da nichts. Dann sind alle empört, die in der Podcast-Bar sind, weil es gibt doch zu jedem Thema was. Aber das ist so nicht. Wenn man mal sich durch die privaten Fernsehsender zappt, tagsüber, die ja teilweise hohe Einschaltquoten haben und auch abends, 90% von dem, was man da sieht, gibt's nicht als Podcast. Also die Zielgruppe, die da bedient wird, wird nirgendwo im Podcast bedient. Podcast ist immer noch ein bisschen bildungselitär und so. Und ich rede jetzt natürlich, ich gehe jetzt mit einem ganz groben Kamm durch. Es gibt natürlich auch Podcasts, die das schon irgendwie verstanden haben und so. Und deswegen, glaube ich, gibt es einfach noch wahnsinnig viel Potenzial in Richtung Entertainment und solchen Geschichten, um da auch Menschen abzuholen, die jetzt eben nicht vielleicht sich ein 4-stündiges Gespräch mit einem Wissenschaftler anhören wollen. Und ehrlich gesagt, fair enough, wir haben ja alle auch mal Wochenende. So. Und ich glaube, dass man da noch viel, viel mehr machen kann und dass da auch noch viel, viel mehr passieren wird und natürlich auch an einer Fiction-Front und auch eben mit etwas hochwertigen Reportageproduktionen und so wird noch viel mehr passieren. Und dann wird sich nochmal ein ganz neuer HörerInnen- und auch HörerInnen-Zahlkosmos öffnen, der natürlich dann der ganzen Branche auch wieder gut tut, weil da geht's dann ja auch wieder um Einnahmen und Werbung und so weiter.
Dann kann ich kann einfach alles unterschreiben. Vielen Dank dafür.
Ich schicke dir das gleich schriftlich, das machen wir dann.
Sehr schön. Und möchte mich an der Stelle bedanken, du bist meine 100. Gästin sozusagen,
ja,
im Medienrot-Podcast.
Happy Birthday.
Ja, ganz herzlichen Dank. Und am Ende, wir sind immer noch in Corona, bleibt mir immer nur zu sagen, bleib gesund.
Danke, mache ich, du auch.
Der Medienrot-Podcast, powered by Landau Media.